So, neue Folge, neues Glück. Das sage ich immer, sage ich irgendwie relativ oft, ist mir gerade aufgefallen. Egal, heute mit einem Gast, nämlich dem Olaf Fiedler, man sieht es wahrscheinlich schon im Titel, wer den Titel anguckt oder in der Podcast-App. Ja, herzlich willkommen.
Ja, Olaf. Grüß dich, servus. Freut mich auf jeden Fall, hier sein zu dürfen.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Jo, und dann schauen wir mal, was es heute so zu erzählen gibt.
Ja, es wird bestimmt spannend. Wir haben, glaube ich, alle ein bisschen was zu erzählen. Ich habe vorhin mal einen neuen Grind ausprobiert, kann man sagen. Dazu vielleicht gleich mehr. Aber ich hab dir, glaube ich, letzte Woche geschrieben. Und dann haben wir das ausgemacht. Diese Woche, ich habe mich dran gehalten, das nicht allzu spontan zu machen mit den Leuten, weil sonst einen Tag vorher können die wenigsten dann spontan zusagen am nächsten Tag. Deswegen haben wir schon letzte Woche ausgemacht. Und ja, hat alles gut geklappt.
Kann ich bestätigen. Also du hast dich wirklich vorbildlich früh gemeldet.
Ja.
Da hat es sogar in meinen Zeitplan gepasst.
Siehste,
Nee, alles wunderbar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Yeah. Ich habe bei dir, Ben, was in der Story gesehen.
Aha.
Die Kopierfräsmaschine.
Ja.
Müssen wir dann noch drüber reden. Ziemlich cooles Ding.
Habe ich
früher oft auf eBay Kleinanzeigen gesehen und nie gewusst, was man damit anstellen kann. Jetzt sehe ich es. ist richtig cool, was du da machst mit deinen Griffschalen. Eine Klinge hast du heute ja auch schon probiert.
Ja.
Oder gefräst.
Ja, genau. Gestern auch heute.
Ja. Ah ja, stimmt. Die war ein bisschen älter, die Story. Genau. Ja, das heißt, du bist da jetzt gerade wieder an einem Folder dran.
Ja, an meinem Folder sozusagen, ne? An dem, wo ich jetzt schon die fünfte Version mache oder so.
Ja.
Von dem Slipjoint, da gibt es natürlich immer noch Sachen zu optimieren und so, und ich kann es halt auch nicht lassen, ne? Ich denke mir so, ja, okay, jetzt habe ich ja ein gutes, funktionierendes Modell mit mir rum,
ja,
in der Hosentasche, aber dann denkst du, nee, komm, ich probiere es nochmal irgendwie, um dann die Toleranz noch ein bisschen besser hinzukriegen, weil es ist schon immer so eine Abstimmungssache, ne? Einmal da zu viel weggeschliffen und dann läuft es da nicht mehr und
Ich finde auch gerade bei so Klappmessern, also generell, ich mache ja keine Klappmesser, aber ich sehe sie halt auch immer einfach nur. Da ist es brutal schwer, die richtigen Proportionen zu treffen, glaube ich, gell? Weil du ja von Griff zu Klinge dieses Verhältnis, da hast du ja nicht viel Spielraum, schätze ich mal, gell? Deswegen verstehe ich den Grind, dass du da halt die Perfektion ein bisschen rumspielen lässt.
Ja, das spielt ja so viel mit rein, dann Klingenwurzel und dann wieder in die Achse sitzt, ne, dass es dann im geöffneten Zustand alles zueinander passt und in dem geschlossenen auch und dass sich da nicht das eine mit dem anderen kreuzt und vor allem bei dem Slipjoint ist halt noch das ineinander passen von der Rückenfeder mit der Klingenwurzel entscheidend, wenn du einen Halfstop hast und einen geschlossen und geöffnete Stellung und so. Und da gibt es schon ein paar so ungeschriebene Regeln, die man beachten muss. Und da bin ich noch ganz am Anfang. Ne? Dann habe ich noch ein bisschen viel Klingenspiel. Wenn ich es zu arg anziehe, dann verklemmt sich alles und so. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sieht man dann oft nicht. Wenn man es dann irgendwie auf den Bildern sieht und so, dann schreiben immer viele, oh ja, was willst du dafür? Ich kauf's dir gleich ab, sage ich. Nein, 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 Leute, so, jetzt sind wir noch nicht, ich kann das noch nicht rausgeben, sonst habe ich dann ein schlechtes Gewissen, wenn da jemand so ein halbfertiges, in Anführungsstrichen, Ding in der Hosentasche hat, ne? Aber es gibt ja auch viele Leute, die wo auf Instagram dann Tipps geben oder die wo du fragen kannst und so zum Beispiel. Und da kannst du dann schon mitarbeiten. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein komplett anderes Metier als so Fixed-Sachen, ne? Oder Küchenmesser oder was auch immer, weil da ist halt ein ganz anderer Aufbau und so. Alles krass. Aber mit der Kopierfräse ist es einfach crazy. Also Stahlfräsen, Titanfräsen mit so einem über 60 Jahre altem Ding. Es ist Wahnsinn einfach.
Mhm. Es ist insofern interessant. Kühlst du mit Kühlschmelzstoff oder Luft oder mit was kühlst du jetzt, wenn du deinen Stahl fräst?
WD-40.
Ah, okay. das ist ziemlich interessant, weil die Fräser halten ja offensichtlich lang durch, gell?
Ja, also länger als ich dachte, ne?
Eben, trotz Werkzeugstahl, also ja. Das ist nicht ganz so selbstverständlich.
Vor allem Titan ist auch nochmal eine andere Nummer, ne? Ist ja noch ein bisschen zäher und anders zu fräsen als Werkzeugstahl.
Mhm.
Und da merkst du halt schon auch noch krass, wie der beansprucht wird. Aber ich habe da jetzt ein, zweier Fräser drin. Ich bin mit dem durch Stahl, durch Titan, jetzt durch Messing. Okay. Es ist schon krass, ne? Was der da so aushält. Und irgendwann, und meistens brechen die ab, wenn du nicht aufpasst oder so und du irgendwie gegen eine Kante fährst oder sowas. Aber die brechen jetzt eher selten im Schnitt selber ab, was mich echt wundert. Mhm. Aber ist ja klar, du hast ja auch ein Gefühl dafür, ne? Wenn du jetzt den Stift führst auf der anderen Seite, du merkst ja dann das Feedback vom Fräser. Geht er schwerer, geht er leichter und dann musst du halt ein bisschen dann korrigieren mit deinem Vorschub sozusagen, ne? Mit deinem Handvorschub. Und dann kannst du schon kontrollieren auf so einer selbst manuellen Fräse, hast du es ja nicht, ne? Da wird ja alles so oft umgelenkt über die ganzen Antriebe und so. Da hast du ja kaum noch gar kein Gefühl. Vor allem nicht bei so kleinen Fräsern.
Also ja, das sehe ich den Vorteil eben bei solchen Geschichten. Ja. Ich habe heute zum Beispiel so eine Zwinge aus, also ein Parierelement mit einem, ich glaube, 3,6 mm Fräser, Hartmetall, in Zirkonium gefräst. Mhm. Ist ein total beschissenes Material, normal zu schleifen, zum Fräsen geht es eigentlich ganz gut. Aber du hast halt mit deinem Handrad an der Fräsmaschine einfach nicht so viel Gefühl.
Ja.
Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Schön zu sehen auf jeden Fall, dass du die da fleißig benutzt.
Ja, das ist echt, ich habe schon oft erwähnt, ich habe mir die gekauft letztes Jahr und ich habe gedacht, ich muss die benutzen, weil wenn die hier nur in meiner kleinen Werkstatt rumsteht, dann ist es halt scheiße, ne? Also ich habe ja nicht den Platz dafür, irgendwas hinzustellen und dann nicht benutzen, weil da könnte ich dann dafür andere Sachen hinstellen. Deswegen muss die, oder benutze ich sie ja auch, ne? Sei es für Folder oder für Inlays oder was da noch alles kommt, aber die ist so unfassbar flexibel, es ist krass einfach. Da ich ja eh hauptberuflich mit Fräsen zu tun habe, ist ja der Einstieg jetzt auch nicht so schwer oder weiß ja schon Bescheid, was Fräse angeht und so und wie du das handhabst, aber ja. Macht echt ziemlich Bock. Das einzige Nervige ist nur die ganze Sache immer wieder sauber machen, mit ganzen Metallspänen und so, die hocken halt, die setzen sich überall rein. Diese kleinen, was, die sind ja fast, also sind keine. Die sind
giftig.
Ja, die sind richtig eklig. Vor allem Messing auch und so, das bebt überall hin mit dem Öl dann.
Aber, ja, das merkst du dann irgendwie dann so zwei Wochen später, wenn du dann irgendwie in deinen Arbeitsschuh reinsteigst und dann ziehst du da so einen Span raus.
Das stimmt, ja. Und in der Hosentasche oder so.
Ja, genau. Der Klassiker. Crazy.
Nee, das ist auf jeden Fall. Ich gucke immer bei eBay, ob es welche gibt, diese GM0, Kuhlmann GM0, und die sind echt sehr selten. Ich habe jetzt eine gefunden für 750, was ein bisschen viel ist, aber mal so als Ersatzgerät, ne, sich irgendwo hinstellen, ist halt schon schlau, weil wenn da halt was verreckt, du kriegst da halt keine Ersatzteile mehr, das kannst du komplett vergessen.
Ja, eben, das Thema hast du ja letztes Mal schon angesprochen,
genau.
In der letzten Folge. Macht sicher Sinn. Ich weiß noch, früher, als ich nach Fräsmaschinen gesucht habe, vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren auf eBay Kleinanzeigen, der Klassiker, da waren die Dinger so scheiße günstig. Die waren ja wirklich, die wurden dir hinterhergeworfen zum Schrottpreis. Ja. Weil halt niemand so wusste, was du damit anfangen kannst. Und dann haben halt so die ersten mit ihren Beschriftungen und Gravuren so angefangen.
Ja.
Und dann ist halt der Bedarf auch gestiegen, ist klar.
Das stimmt, ey, das ist echt krass. Ja, ey, Mann, das ist auch ein vollgefüllendes Thema, diese Fräs- bzw. Graviermaschine ist echt crazy. Korncraft Knives hat ja auch eine, hier OW Knives natürlich sowieso. Von dem habe ich auch den Tipp bekommen oder schreibe ich auch viel. Und das ist halt echt platzsparend. Und hier, Viper Hunter auf Instagram hat sich jetzt auch eine große geholt, eine Kuhlmann, mit Standfuß. 700 Kilo, aber ich glaube auch schon letztes Mal gesagt.
Ja, ja. Das ist schon geil auch.
Ja, schon. Ja, ey. Eigentlich wollten wir anfangen mit, was hat jeder so gemacht die letzten Tage, aber gut. Abschweifen ist immer gut.
Ich habe versucht, ein bisschen in die Richtung zu lenken, aber ist alles abgedriftet. Gut.
Erzähl, was war bei dir los, Olaf?
Ich habe mit dem Daniel Schwarz gleich im Januar Mosaik-Damaststahl geschmiedet mit meiner neuen Presse und habe da dann halt weitergearbeitet an diesen Halbintegral- und auch Vollintegral-Rolling. Also ich habe zwei Messer geplant, einmal eben wieder mit dem Keyhole, also mit dieser Schlüssellochverbindung.
Das ist so krass, was du da in letzter Zeit alles raushaust.
Ja, Mann.
Das ist das gleiche Thema wie beim Ben einfach. Du hast halt so ein Fable für irgendwas.
Ja.
Und du hast da richtig Bock, einfach alle Möglichkeiten auszuspielen und möglichst viel Aufwand in irgendein scheiß Messer reinzupacken. Und da habe ich eben jetzt die groben Formen und die Kontur soweit rausgeschliffen und gefräst und alles. Die sind heute jetzt vom Fräsen zurückgekommen, vom Lasern zurückgekommen. Und zwar will ich da hinten am Klingenrücken im Integral so eine Goldeinlage machen. Auch das völlige Spielerei, hat absolut keinen Sinn. Schaut aber cool aus, glaube ich, gerade im Mosaikdamast, weil der ist ja so fein. Kommt es, glaube ich, durch diesen Goldton nochmal ein bisschen besser raus. Und das werde ich jetzt probieren, habe ich noch nie gemacht. Nur in Videos gesehen. Und ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Das ist so aktuell eben, früher ist bei mir ein bisschen weniger los an Aufträgen und so. Und da habe ich dann halt eben so Zeit für solche Projekte, einfach mal ein bisschen was auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln, die Möglichkeiten irgendwie auszutesten, auch vom Material und von den Werkzeugen, die ich so zur Verfügung habe in der Werkstatt, wo sich ja auch immer mal wieder was tut und so.
Ja.
Da lernt man nicht aus mit dem Zeug.
Das stimmt. Endlose
Geschichte
mit den Messern. Du hast jetzt so eine fette Presse geholt, ne? Letztes Jahr.
Genau, im November oder Dezember. Das ist so eine Vier-Säulen-Presse. Ich hatte vorher eine Schlagspindelpresse mit 60 Tonnen. Die war prinzipiell ganz cool. Für meine Zwecke hat sie alles getan, was sie machen sollte. Aber dadurch, dass ich ja regelmäßig Kurse gebe, war da einfach ein gewisses Gefahrenpotenzial da. Und dann habe ich die eben ersetzt mit meiner neuen Hydraulikpresse. Und die hat eben, je nachdem, was man für einen Druck fährt, ich fahre jetzt mit 130 Bar, also relativ niedrigem Druck, mit 40 Tonnen. Was schon ganz gut ist.
Kann man so sagen.
Also ich habe da jetzt 5 Kilo Mosaik-Damast-Pakete mitgeschmiedet und die gingen wirklich wie Butter. Richtig cool.
Krass.
Das ist halt ein bisschen.
Das Riesenpaket, das war echt krank auch.
Das hat gerade in die Gasse reingepasst. Also da war mehr so das Problem, das Ding gleichmäßig zu erhitzen. Und pressen, das ist halt wirklich richtig cool. Vor allem, ich habe ja vorher nicht wirklich mit einer Hydraulikpresse gearbeitet, sondern wirklich nur mit der Schlagspindelpresse. Und dementsprechend, das war eine coole Umstellung, ein bisschen herausfordernd. Da muss ich auch noch ein paar Sachen machen und so tüfteln. Mhm. Aber so wie die jetzt läuft, ist sie echt, echt top. Vor allem auch mit der Geschwindigkeit vom Zylinder. Die fährt mit 75 mm die Sekunde runter. Und ich glaube mit 110 hoch. Was schon echt rasant ist mit der Druckkraft. Geht halt auch nur mit einem riesen Aggregat. Das war dann wieder eine Challenge, das Aggregat mit meiner vorhandenen Stromleitung in der Werkstatt zu kombinieren, weil die Stromleitung, die war zwar ausreichend, aber die Absicherung noch nicht. Und da haben wir noch ein bisschen was anpassen müssen.
Okay.
Weil das Aggregat hat jetzt 15 kW.
Boah.
Ja. Boah. Braucht es halt dann letzten Endes auch, um da wirklich schnell schmieden zu können, weil es bringt ja nichts, wenn du zwar einen hohen Druck hast, aber einfach eine langsame Geschwindigkeit.
Ja, nee.
Und deswegen, jetzt hat der Daniel Schwarz erste Presse gekauft, wo ein Aggregat mit 22 kW dabei war.
Boah.
Aber das ist...
Ja, wirklich krank, ey.
Das habe ich gesehen.
Ja, der hat die dann auseinandergenommen, weil der wusste nicht, was er damit anstellen tut, und kaufen tut das Ding ja auch keiner. Schade um das Hydraulikaggregat, aber ich glaube, er hat jetzt so 9 oder 7,5 kW, was auch völlig ausreicht für unsere Zwecke. Genau.
Also meine läuft ja auf normalem Strom. Was hat mein Motor? 1,5 kW oder so?
Das ist krass. das ist halt dann... kleineres Kraft- und Geschwindigkeitsverhältnis. Du brauchst halt mehr Zeit, aber prinzipiell ist es das gleiche Umformen wie mit meiner großen. Also, wenn du Zeit mitbringst, ist ja alles gut.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass ich mich da jetzt schlecht mit dir vergleichen kann. Du machst es ja schon auf einem ganz anderen Niveau jetzt echt auch und hast da wirklich auch an Maschinen investiert und alles. Das ist ja schon crazy. Also da reden wir ja schon eigentlich vom Ende der Fahnenstange, würde ich fast sagen, oder?
Also was Maschinen und Werkzeug angeht, bestimmt. Da gibt es vielleicht noch ein paar Verbesserungen und so. Das geht dann aber mehr ins Geld. Thema Wegmesssystem auf meiner Fräsmaschine. Aber vom Können ist da sicherlich noch, bin ich da noch weit weg von Fahnenspitze. Also ich habe jetzt die Möglichkeiten, ne? Ja.
aber auch da spielst du schon in den oberen Prozenten mit, muss man ja schon sagen. Also gerade das Busei Keyhole, das ist schon, schon eine andere Nummer.
Das ist an sich mehr ein Kunstprojekt als ein Performance-Messer, muss man einfach so sagen. Und mir macht das einfach irrsinnig viel Spaß, da mit diesen Konturen und Formen rumzuspielen. Als Workhorse würde ich das Ding halt trotzdem nicht bezeichnen. Also das ist halt, schaut cool aus, ist aufwendig herzustellen. Da braucht man halt auch Erfahrung, das stimmt. Wobei ich jetzt mich nicht als erfahren bezeichnen würde mit meinen 23 Jahren. Aber es ist halt einfach ein sehr aufwendiges, zeitintensives Projekt. Und ich glaube, wenn man da einfach langsam rangeht und sich Zeit nimmt und nicht so ganz auf die Kosten schaut, was so ein Messer dann letztendlich kostet, dann wird da auch was Cooles draus. Genau das Gegenteil wären halt so Budget-Knives, die wir beide oder wie wir alle halt herstellen, gell? Die dann so, im Preisrahmen von 200 bis 400 Euro sind. Das sind halt, da muss es halt schnell gehen. Ne? Da hast du nicht diesen Anspruch, da perfekt ins Detail zu arbeiten oder möglichst viel Aufwand reinzustecken. Deswegen, gerade jetzt im Frühjahr, habe ich Zeit für so einen Scheiß und nutze das halt auch.
Da sprichst du gerade einen interessanten Punkt an, über den ich mir letztens Gedanken gemacht habe. Und zwar das Thema, muss ein Messer immer das Beste an Qualität haben, was man liefern kann? Weil ich finde das irgendwie, ich finde das eine ganz interessante Debatte, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch solche, um aufs Thema zum Beispiel DMG oder so zu sprechen zu kommen, das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, so gesehen, und da muss man dann natürlich auch eine entsprechende Qualität abliefern. Aber ich denke mir, ich kann ja die Qualität abliefern, aber halt zum Beispiel nicht zu einem Preis, der in diesen Budgetrahmen reinfällt. Mhm. Wie ist da so eure Meinung zu? Muss man immer top-notch sein oder kann man auch sagen, okay, ich habe eine High-End-Linie quasi und ich habe eine Budget-Linie, die dann aber natürlich auch Abstriche machen muss in vielleicht, keine Ahnung, Schliffqualität oder Fit and Finish oder wie auch immer.
Ja, verstehe. Also, ich glaube, das ist jeder, also das ist bei jedem natürlich anders, wie er das so sieht. Bei mir sind es ja, oder ich handhabe das ja so, dass ich praktisch jetzt gar nicht so eine Linie fahre mit so High-End-Sachen. Ich habe halt so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, wo ich aber auch drin bleiben will. Natürlich könnte das alles noch perfektionieren und so und dann noch andere Preise aufrufen, aber da habe ich jetzt auch nicht so den Bock dazu, aber auch nicht die Zeit dazu, ne, mich da jetzt so an so einem Projekt länger aufzuhalten. Aber wenn ich dann zum Beispiel so ein Bowie mache für mich selber oder so, dann passiert das natürlich auf einem anderen, naja, nicht anderen Niveau, aber da geht's halt dann schon mehr ins Detail oder so. Aber es ist ganz schwierig zu beschreiben. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist echt krass. Ich finde halt auch das ist wichtig, was man halt für eine Linie fährt für seinen Kunden oder was man für einen Kundenstamm hat, auch viel. Ne? Bei mir sind es ja eigentlich so, sagen wir mal, halt die hier lokale Leute oder so, die wohl gar nicht so den Weitblick haben, wenn ich da mit irgendwas, mit irgendeinem komischen Hookgrind oder so ankomme, dann wissen die gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Ne? Das ist natürlich auch die andere Sache. Ich glaube, man passt sich da auch gerne mal dem Kundenstamm an, dem Kundenstamm an, den wo man dann so hat. Aber ist echt schwierig zu sagen, ne? Wie,
Ja,
in welche Richtung es gehen soll.
das ist ein heiß diskutiertes Thema. Je nachdem, mit wem man da redet, die einen sagen, man ist zu günstig, die anderen sagen, das Messer ist nicht perfekt, man könnte da mehr Arbeit reinstecken, die anderen sagen, es ist viel zu teuer. Es kommt immer, immer drauf an. Jetzt bei so Mosaikdamast-Geschichten, wo du weit über 50 Stunden drin bist, da macht es einfach keinen Sinn, irgendwie schlampig zu werden. Da machst du einfach dein Ding. Du machst, ja, du fährst deine Linie. Es soll perfekt sein. Es soll halt auch ein bisschen ein Showpiece sein. Also es soll jetzt nicht großartigen Gebrauchsgegenstand sein, der maximal praktikabel ist. Und wie du das schon gesagt hast, Ben, es kommt wirklich auf deinen Kundenkreis drauf an. Angefangen habe ich jetzt auch mit extrem günstigen Messern. Also wirklich mit 100, 200 €, wo man jetzt so im Nachhinein denkt, holy shit, das war eigentlich mega dumm, weil du hast dich viel zu günstig verkauft. Aber dementsprechend war auch die Qualität damals nicht so perfekt natürlich, weil du halt auch einfach einen Lernprozess hattest. Ich biete mittlerweile Küchenmesser, ein großes Küchenmesser, 19, 20 cm, Monostahl aus N96 mit einem mittelguten Griffholz, um so 290, 350 € an. Das ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Das muss nicht mehr können, als gut zu schneiden. Klar, fürs Auge kann es dann auch schön sein und so, aber da bin ich jetzt nicht so, dass ich da meinen Klingenschliff per Hand noch schleife und dann auf 800 hochsatiniere, sondern da mache ich einfach ein sauberes Bandfinish und das tut genauso wie ein handsatiniertes Messer. Es schneidet einfach das, was es soll. Und da trenne ich so ein bisschen meine Messer. Wobei ich sagen muss, die letzten 2, 3 Jahre bin ich mehr in den Luxusbereich reingegangen, also so Messer über, keine Ahnung, was ist da jetzt zur Grenze, 500, 800 €, weil da einfach die Nachfrage war. Also ich habe gemerkt, die Leute wollen eigentlich weniger so billige Messer, weil, oder günstige Messer, billig sind es ja nicht. aber wenn du es vergleichst, ein gutes Wüst oder ein großes Wüsthof-Küchenmesser aus der Industrie, das kostet heutzutage auch schon 250, 300 €. Das heißt, ja, das ist immer ein bisschen für und wider, aber ich gehe da jetzt mittlerweile mehr so in so aufwendigere, hochwertigere Messer, weil ich da einfach sehe, dass mein Kundenstamm sich so ein bisschen verändert, weil das einfach über die Zeit passiert, das ist einfach so. Aber möchte trotzdem noch Gebrauchsgegenstände anbieten. Ja, und daran ist ja, denke ich, nichts verkehrt. Und wenn da mal ein Kratzer drin ist, der da nicht reingehört, ja, mei, dann, wenn es dem Kunden passt, dann ist ja alles gut.
Ja.
Aber
Auch eine Sicht. Ja, ist.
das ist so
Hey.
meine Sichtweise, ja.
Ich bin da auch absolut bei dir. Ich meine, ich habe jetzt, seit ich die Sache mit den Inlays angefangen habe, ist natürlich auch so eine Preisfrage, ne? Weil das ist ja auch nochmal extra Arbeit und so. Und rechne ich dann auch drauf, je nachdem, wenn es jetzt ein Inlay von mir ist, gibt es natürlich erst ein anderer Preis, als wenn es jetzt ein Custom-Inlay ist, wo du dann auch noch testen musst und so. Das spielt dann natürlich auch mit rein, aber naja, ey, wie du sagst, irgendwo muss dann auch mal die Grenze ziehen, wenn du jetzt in dem gewissen Kundenstamm bleiben willst. Klar gibt es immer so Ausreißer, wie jetzt ein Kunde, der wo Apex Damastlaminat bestellt hat und da Bock drauf hat und dann kaufe ich das halt auch ein. Und macht da draußen ein Messerset. Aber das finde ich dann auch wieder cool. Ne? Das bestellen nicht viele, weil es ja doch auch eine Preisfrage ist. Und wie gesagt, meine Kunden sind oft halt, naja, der Nachbar oder so, ne? Der wo jetzt auch nichts sowas in der Küche hängen haben muss. Aber es ist schon krass, wie manchmal auch dann so Leute reinkommen, die wo dann da Bock drauf haben.
Ja, eben,
Und das
also
freut mich dann halt auch.
eben, dass du es denen möglich machst, trotzdem ein handgemachtes Messer zu besitzen. Weil ich bin jetzt ja auch viel auf so Handwerksmärkten oder Weihnachtsmärkten. Bei mir hier zum Beispiel in Reutte in Tirol. Und wenn ich da halt Messer liegen habe, ich habe da Messer zwischen 100, also dieses kleine Backpacker, was ja gelasert ist, das kostet bei mir 100 € mit Kydex-Scheide. Also ein kleines, entspanntes Alltagsmesser. Aber ich habe daneben halt auch das Integralmesser um 1.700 € liegen. So. Und wenn du dem den Preis sagst, dem Kunden, der dir vor dir steht, dann zuckt er erstmal zusammen. Und ja, und wenn du nur sowas machen würdest, dann wärst du einfach auf der falschen Veranstaltung. Weil da wird niemand ja. einfach so ein Messer um 1700 Euro kaufen. Ja. Das würdet ihr wahrscheinlich nicht mal auf der Knife-Show, ja gut, Knife-Show ist noch ein bisschen spezieller, aber jetzt auf einigen namhaften Messen wird es auch einfach nicht so passieren. Also du willst ja auch irgendwie ein bisschen was verkaufen, du willst auch irgendwo auch, dass das Sortiment, was du so auf Lager hast, sich auch immer mal wieder ein bisschen ändert. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn du 3 Monate in Messer reinsteckst und nur alle 6 Monate Messer verkaufst. Ja. Es gibt ja. so viele Messermacher auf Messen, die machen perfekte Messer, aufwendige Messer, sind dementsprechend auch preisintensiv, aber die bleiben halt leider auf ihren Messern sitzen und das ist halt jetzt auch nicht Sinn der Sache. Deswegen, wenn man jetzt so aufwendige Messer macht, mache ich gern auch einfach eins für mich, weil ich muss es ja nicht bezahlen. Das ist halt einfach meine Lebenszeit, die ich da reinstecke. Die verrechne ich mir selber nicht. Das Messer liegt dann halt bei mir in der Vitrine. Aber da kann ich halt mal austesten, was so machbar ist, auch in welcher Zeit und kriege da auch ein besseres Gefühl dafür. Mittlerweile bin ich da sogar so weit und gehe bei Auftragsarbeiten so weit, dass wenn Kunden zu mir kommen und die wollen ein bestimmtes Küchenmesser, keine Ahnung, Damaststahl, ein cooles Griffmaterial dazu, ein Bisch, keine Ahnung, 600 Euro, 700, 800 Euro unterwegs, dann sage ich, okay, wie perfekt soll das sein? Weil ich kann da 20 Arbeitsstunden reinstecken, ich kann da 15, aber ich kann da auch 30 reinstecken. Und dann frage ich natürlich nach dem Budget und dann stimmt man sich so ein bisschen ab und dann kriegt man halt einfach das, wofür man bezahlt hat. Das ist, glaube ich, am fairsten einfach.
Ja.
Weil das einfach, viele haben halt auch einfach anderes Verständnis von Geld, ja. dem Einkommen geschuldet. Und wenn die sich ein Messer um 700 Euro bestellen, das ist ja ein, wenn man so extern drüber nachdenkt, das ist Wahnsinn eigentlich, gell?
Ja, total. Ja.
Es ist jedes Mal wieder krass, wenn genau. sowas reinkommt. Oder wenn ich eine Shopify-Nachricht kriege, dass was verkauft wurde und ich denke mir so, echt krass. Da haben Leute Bock drauf. Aber ey, es macht mich jedes Mal wieder stolz und ein bisschen ehrfürchtig zugleich, wenn dann Leute reinkommen und eine Bestellung abgeben und wo du denkst, okay, krass, die geben da jetzt keine Ahnung. Ihr erspart es aus oder so oder für meine Sachen, ne, die, wo ich hier irgendwie in der 3 auf 5 Quadratmeter Bude zusammendengel oder zusammenklebt, das ist echt verrückt.
Also ja, eben, das ist so aus jetziger Sicht, also mittlerweile ist es irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normal geworden, weil du dich halt einfach daran gewöhnst, dass du so ja. hochwertige Produkte anbietest
ja.
und machst.
Ja, klar.
Aber früher, als ich angefangen habe, und auch jetzt zum Beispiel die Maschinen, wie teuer die aus damaliger Sicht waren, zum Bandschleifer um 3000 Euro.
Oh. Unvorstellbar.
Das war crazy.
Ja, ja. Ich hab einen scheiß Kredit aufgenommen damals für den Radius Master.
Holy shit. Krass,
ja. Der hat 2.500 Euro gekostet. 2.500 Euro.
Aber du hast nicht mit dem direkt gestartet, oder?
Nee, am Anfang war es so ein Baumarktschleifer.
Ah, ja.
Wie wir Klassiker. Alle kennen. Ja. Aber dann kam der, weil ich habe halt auch gesucht und nichts Gescheites gefunden. Und dann kam Angele, die Homepage und dann dachte ich, boah, krass, ey. Und dann habe ich mir Videos angeguckt und dann habe ich mir gedacht, den hole ich mir und dann war ich auf der Bank und musste irgendwas regeln, keine Ahnung. Und vorhin, witzigerweise, habe ich diese Karte gefunden von der Handwerkskammer, wo das Datum draufsteht, wo ich offiziell mich angemeldet habe als Nebengewerbe. Und es war der 22.02.2016. Tatsächlich, es ist diesen Monat 10 Jahre her. Das ist crazy.
Holy shit, ja, gratuliere.
Ja, danke. Das ist echt verrückt. Wenn du dich dann nochmal so reflektierst, ne? 10 Jahre. Das ist wirklich lang.
Vor allem auch, was da an Zahlen, was da an Material in Kilo schon durch deine ja. Werkstatt gefegt
ja.
wurde.
Ja. ja. Und durch meine Lunge und so, aber das ja, ist, genau. Nee, es ist echt verrückt. Also, wenn ich manchmal finde ich schade, dass ich gar keinen so einen richtigen Überblick habe, wie viel Messer ich gemacht habe, ne? Weil ich habe da nie irgendwie Buch geführt oder so. Gut, ich könnte es mit ein paar mit den Rechnungen vielleicht noch nachvollziehen, aber da fallen ja auch mal ein paar durch oder ein paar Sachen, die wo du dann irgendwie so machst oder so. Aber das würde mich echt mal interessieren, wie viel Messer da gemacht worden sind. Ich meine, es fragen mich natürlich immer wieder Leute, die wohl interessiert dran sind an dem Hobby oder Nebenberuf oder wie auch immer, wie viel Messer hast du schon gemacht? Und ich kann ja nur immer so eine grobe Zahl sagen, ne? Aber das ist halt schon richtig, richtig crazy. Und dass es dann halt auch zu so Sachen führt wie Messen oder so, ne? Und dass du dann andere Leute triffst und so ein Podcast und dann hockst du halt hier jetzt abends zusammen und redest genau über solche Sachen wie man den Wert bestimmt oder das ist halt echt krass. Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja. Das stimmt, vor allem auch über die Jahre, wie sich die Szene auch verändert hat. Na, ich denke, es ja, voll. Wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn wir damals nicht Videos von Alex Steele und Co. angeschaut hätten.
Der Gedanke ist eigentlich wirklich absurd, gell? Ja. Ich frag mich, ob ihm das so krass klar ist auch, was das alles für Wellen geschlagen hat. Also ich meine, ihm ist bestimmt klar, dass so viele mit dem Hobby angefangen haben, aber wirklich so, das ist ja echt schon so Butterfly-Effekt-mäßig, ne, eigentlich.
Ja, also ich glaube auch so generell, auch nicht nur bei denen, die dann irgendwas mit Messern angefangen haben, sondern wie viele Kursteilnehmer ich kennenlerne, die dann einfach sagen, ja, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Video gesehen und würde das gerne selber mal machen. Also dieses Interesse am Handwerk, Messer schmieden, Messer machen, ist einfach in der Gesellschaft einfach viel größer geworden.
Das, wobei, da muss ich auch sagen, da trägt, glaube ich, Forge and Fire auch einen sehr großen Beitrag zu.
Der Klassiker auf jeder Messe oder ja, das Handwerksmarkt, whatever. Ja, kennen Sie diese Sendung? Und ich denke mir, holy shit, natürlich. Lass mich in Ruhe, bitte.
Nicht schon wieder.
Ey, das ist so witzig, ne? Wir hocken ja immer zusammen beim Vesper auf Arbeit und dann schneide ich halt auch immer mit meinen Messern, klar, mein Vesper und so, ne? Und komme halt auch manchmal ins Gespräch und das heißt ja, im Deutschen heißt es ja Kampf der
Messerschmiede, ja.
Messerschmiede? Nicht irgendwas mit, ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie so. Oder Messerschmiede, Klingen?
Oder Waffenschmiede, irgendwie
Waffenschmiede,
sowas.
Ja. Waffenschmiede, glaube ich, ne? Und klar, die kennen das, das wird ihnen ja so vorgesetzt, ne? Die kennen ja das Forge and Fire gar nicht so wie wir. Also das wird ja alles auf Deutsch gemacht, ne? Im deutschen Fernsehen und so. Und das ist dann so witzig, wie die sich dann immer so drüber unterhalten, ne? Was sie dann so machen. Und der eine hat das gemacht und so und so. Und ich finde es dann immer so krass, ne? Wie dann halt diese Sichtweise von den Leuten, die oder nicht in dem Thema drinstecken ist, auf sowas. Das ist echt sehr, sehr, sehr interessant, ja.
Ja, da geht es halt dann auch hauptsächlich drum, wie spektakulär irgendwie eine Folge war oder so. Und wir denken uns, holy shit, also das war eigentlich voll Quatsch, was der da gemacht hat oder so.
Gepusht hat.
Ja, oft, also das ist halt, ja, das ist halt Show. Das ist Amerika, das ist Unterhaltung, das ist eh okay. Also sollen die ihr Ding machen.
Aber allein schon diese Sendung hat, ich glaube, so ein crazy Hype ausgelöst, die gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, 10? Mindestens Jahre, oder? Fortune Fire, ich google mal kurz. Aber ich meine, kein Wunder, es gibt eine Blade Show oder so in Atlanta, wo dann 1000 Leute mitmachen. Da ist bestimmt ein Prozentteil, macht Messer genau wegen dem.
Ja, voll. Ja, eben, das ist schon ganz interessant, wie sich das verändert hat. Wie viele Subunternehmen dann dadurch wieder entstanden sind. Also ich weiß nicht, ob der Oliver Tobin mit seinen Bandschleifern angefangen hätte, wenn nur die Hälfte der Messerschmiede in Österreich existiert hätten damals.
Ja, richtig.
Oder der TR-Maker aus der Türkei ist er, glaube ich, gell? Ja. Mit seinen Werkzeugen. Das ist halt so, ja, da hängt dann halt auch ein riesen Rattenschwanz dran. Das ist ganz, ganz cool eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt.
Also hier, 22. Juni 2015.
Ja, krass. Das ist, da war ich 12.
Ja, aber dass es man mal so in Relation sieht, ne? Das ist einfach, also Ich habe es, man hat es ja auch erst vor ein paar Jahren erst hier angucken können oder irgendwie so Ausschnitte immer gesehen auf YouTube oder so, keine Ahnung. Von dem her hat man da nicht so hundertprozentigen Zugriff gehabt auf die Show, aber wie gesagt, es gab ja dann ne, andere Sachen auf YouTube, Alex Steel und so. Wobei, ja, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe, gab es ja gar nicht so viel Sachen auf YouTube, was Messer machen und so angehen, kann ich mich dran erinnern. Es gab ein paar Amis oder so. Ich weiß gar nicht, ob Howie Art da schon
ich weiß,
also aktiv war.
Howie Art kenne ich auch noch.
Ja, Klassiker. Das war
Gav Custom Klassiker. Natürlich mit dieser Knife Grinding Jig für eine Pfeile. Aber ich habe immer noch eines der ersten Videos im Kopf, die ich damals geguckt habe. Das müsste ich eigentlich noch mal raussuchen, weil das war so bescheuert im Nachhinein betrachtet. Aber das war so ein bisschen so das Video, was mich auf diesen, was bei mir so diesen Gedanken entzündet hat, dass ich das ja auch mal probieren kann, weil wenn der das so einfach kann, dann kann ich das doch irgendwie auch mal ausprobieren. Und der hat einfach ein Messer gemacht aus einer Schaufel. Er hat einfach so eine Schaufel irgendwie so gerade gedengelt, die er im Garten gefunden hat, und daraus ein Messer gemacht. Und der Griff war 2 Betonplatten rechts und links und dann schön Klarlack drüber.
Was?
Was? Das musst du raussuchen. Ich hoffe, das gibt's noch.
Das war so krank und ich weiß das auch ganz genau. Und das hat wirklich bei mir halt diesen Gedanken entfacht von, naja, irgendwie so ganz einfach anfangen könnte man ja vielleicht mal, ne? Weil ich meine, das, was Alex D da macht, war ja klar, dass das halt drüber ist.
Mhm.
Für mich komplett. Aber das war so das, ich such das mal raus.
Ja, das ist krass, wie dann solche Sachen dann das Hirn so triggern, ne? Und dann führt es dann zu sowas. Das ist, manchmal frage ich mich, wenn ich das Buch für meinen Vater damals nicht gekauft hätte, wie man schwedische Messer macht, wo wäre ich jetzt, ne? Also.
Ja, eben, das sind so diese kleinen.
Ich hab's direkt gefunden, ey. Perfekt. Es heißt Making a Knife from a Shovel and Concrete von John Heist's I Build It. 1,8 Millionen Aufrufe vor 10 Jahren.
Oh, den kenne ich sogar, den Kanal, glaube ich, I Build It.
Ja, ich glaube, den kennt man auch. Also das ist halt so ein.
Ja, so ein Maker
halt. Ja, ne? So ein Maker halt, genau. Halt nicht so, der ist ja kein Messerschmied, sondern halt so ein generell so ein Maker, der halt ganz viel verschiedenes Zeug macht.
Und dann hat Kyle Royer das vor 7 Jahren parodiert.
Echt?
Ja, der hat dann Making a Knife out of a Shovel.
Krass.
Scheiße, war der da jung? Das ist krass.
Ja, stimmt.
Das ist
7600 Aufrufe. Wie krank ist das, oder?
Ja.
Einfach nix.
Vor 7 Jahren.
Aber der am Anfang kommt, ist sein Bruder, oder?
Ja, eben, stimmt. Habe ich gerade gesehen. Das kommt nicht ganz hin in die Gesicht.
Guckt ruhig Videos im Podcast.
Alles gut.
Das ist Live-Recherche.
Ja, ja, Live-Recherche, das stimmt. Das ist so witzig, da in die Vergangenheit zu gucken.
Ja, guckt euch mal an, ey, Making a Knife out of a Shovel and Concrete. Ich guck's mir später nochmal an.
Geil. Aber der Name sagt mir was, ja, von dem Channel. Ja, ist krass, ey. Tim, also, was war bei dir los? noch einmal im Kreis rumzukommen.
Ich hab gerade eben drüber nachgedacht. Schweigen wir das erst einfach tot oder springen wir nochmal zurück?
Kurz, ja.
Ich war tatsächlich in der Werkstatt. Man mag es kaum glauben. Und noch krasser, ich habe Damast geschmiedet.
Was?
Ja.
Das ist krass.
Das ist crazy. Ich habe tatsächlich was geschmiedet. Auch ein recht großes Paket angefangen. Ich habe mir gedacht, ich muss langsam mal anfangen mit Projekten für Soling. Ich hatte am Samstag war ein Interessent da, der mal gucken wollte, einfach so, was ich so habe und so. Hatte auch schon einige Ideen, was er haben will, und war tatsächlich auch an Mosaik interessiert, beziehungsweise Damastil. Ich habe dann auch lang mit ihm gequatscht, ihm verschiedene Sachen gezeigt und so weiter und so fort. Wahrscheinlich, also er hat jetzt gesagt, er wird einen Kurs machen. weil ich auch halt gesagt habe, dass es bestimmt, dass ihm das bestimmt Spaß macht. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass er da wirklich eigentlich Bock drauf hat. Auf jeden Fall habe ich mal wieder in meinen Koffer mit Messern geguckt und gemerkt, dass ich ja eigentlich doch noch einiges da habe. Vor allem halt in gerade diesem Budgetbereich. Aber was so ein bisschen fehlt, ist das Mittelfeld. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein, zwei Eyecatcher. Sprich, gerade so normale Damastmesser, da habe ich jetzt aktuell gar nichts. Und deshalb habe ich gedacht, ich fange einfach mal an, einen zu machen. Was ich dann auch gemacht habe, ist zwei Monos geschmiedet, wo ich diesen Doppelhohlschliff nochmal machen möchte. Den man vom Biedinger Knives kennt. Was habe ich denn da genommen? Ich habe gedacht, wenn ich so ein Messer mache, dann muss es auch ein ordentlicher Stahl sein, weil an solchen Messern sind ja eher so die Freaks auch interessiert und die interessiert ja sowieso nicht, ob du Damast hast oder nicht, sondern die interessiert, dass du irgendwie einen geilen Stahl hast. Apex habe ich mir erspart, ehrlich gesagt. Ich habe den Wolfram Special genommen für das eine und für das andere, was ist denn das, 2419, glaube ich.
Ja, auch voll gut.
Ich denke auch, das ist halt wirklich, da kannst du ja nichts sagen, ne? Und ich weiß echt nicht, ob ich mir das antun will, diesen Doppelhohlschliff im Apex Ultra. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall habe ich die zwei geschmiedet, parallel ein bisschen Damast. Und ein Paket davon ist für Torsion. Und da möchte ich mal einen Multibar machen. Und ich hoffe, das schaffe ich noch bis Solingen. Also, ich weiß noch nicht genau, wie ich Setup mache. Aber ich denke, vielleicht 4 Barren übereinander, abwechselnd halt im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn tordiert. Und ja, vielleicht ein Halbintegral daraus. Sowas in der Art habe ich mir gedacht. Ich möchte auf jeden Fall auch noch ein Messer machen, was so ähnlich wird wie das Klingen für gutes Messer, was ich gemacht hatte. Also auch Damast Halbintegral. Dafür hatte ich jetzt auch ein Paket angefangen, beziehungsweise ich denke, da kriege ich mehrere Halbintegrale raus. Ja, soweit der Stand der Dinge. Ich habe wirklich lange kein Damast mehr für mich selber geschmiedet, habe ich gemerkt.
Krass.
Ja, nice. Das ist dann immer so die bisschen die Gewohnheit auch von den Kursen, ne?
Ja.
Dass man da ein bisschen rauskommt. Da muss man sich auch einfach mal wieder hinsetzen und an seinem Zeug weiterarbeiten.
Voll.
Ja, ist ganz cool. Ist ganz cool. Dieses Wolfram Special, was ist denn das für ein Stahl? Den habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo genau der herkommt. Ich glaube aus England. Der ist, ich glaube, ursprünglich kam der von dem Ground Flatsock oder so. Den gibt es aber auch beim Nordischen Handwerk. Und da hatte ich den mal einfach so mitbestellt. Ich glaube, also frag mich jetzt nicht, ich habe mir die Legierung habe ich jetzt hier, es sind 1,13% Kohlenstoff, 2,2% Wolfram. Ja. Ich würde vermuten, der ist so ähnlich wie der wie heißt der, Chefcut.
Okay.
Hätte ich jetzt vermutet, aber nagel mich nicht drauf fest.
Ja, interessant. Wie groß waren da deine Damastpakete, als du angefangen hast mit der ersten Verschweißung?
Jetzt lass mich mal rechnen. Also ich habe gemacht 21 Lagen aus dem 56-34, 28-42 und dem 22-34. Und die waren im Schnitt, würde ich sagen, 3 mm, also 3 mm mal 21 kommt, denke ich, gut hin. Dann sind wir bei 63 mm Höhe, 10 cm Länge habe ich gemacht und 4 cm breit.
10 mal 4 mal 6, okay.
Ungefähr.
Mal 7,9. Dann sind wir bei knapp 2 Kilo. Das ist auch schon ordentlich mit deiner Presse.
Oder? Ja, das ist so, ja, vor allem meine Presse und meine Esse. Also meine Esse ist ja auch nur 30 lang.
Mhm.
Die aktuelle. Dementsprechend muss man dann irgendwann schon Hälfte arbeiten auch.
Ja.
Aber für die Presse geht es gut tatsächlich. Ja. Also da komme ich schon sehr gut mit klar und ich meine, ab vielleicht geschätzt so 20, 25 Millimeter Stärke gehe ich unter die Walzer sowieso.
Okay.
Und da geht es halt auch recht fix dann in die Länge.
Ja, ja, das geht dann ganz gut auch mit der Temperatur halt, ne? Wobei du mit dem Wolframstahl natürlich aufpassen musst. Aber das geht dann. Also da braucht man eben auch keine 3,5 Tonnen Presse. Also die dann halt so 10 Quadratmeter Werkstatt wegnimmt.
Der große Unterschied ist halt zwischen deiner und meiner. Meine arbeitet halt viel, also klar ist meine deutlich langsamer, aber vor allem ist die halt auch viel unsauberer, weil die nur einseitig geführt ist. Und ich meine, ich habe ja jetzt noch nicht viel Mosaik gemacht, aber bei Mosaik wird man das mit Sicherheit sehr arg merken.
Ja, also es kommt dann auch oft auf die Gesenke drauf an, in meinen Augen. Wenn die Gesenke sauber sind, also wirklich parallele Flächen hast, dann geht das.
Ich habe mir ja so. Parallelen Flächen, die bringen dir halt nichts, wenn deine Presse von vornherein nicht parallel läuft.
Dann musst du die Flächen so abschrägen, dass sie dann unter Druck wieder gerade sind. das ist das Problem. Deswegen habe ich mir da direkt eine Viersäulenpresse geholt. Ja. Ich habe das bei der Presse vom Dani Schwarz gesehen. Der hat mich mal eingeladen, da haben wir zusammen was geschmiedet. Der hat eine Zweisäulenpresse gehabt, die ihm jetzt draufgegangen ist. und die hat sich, wenn du vorne am Gesenk irgendwie einen Bolster geschmiedet hast, dann hat sich die so weggekippt, weil das ganze Maschinenkonstrukt einfach so stark gearbeitet hat, obwohl die wirklich stabil war, dass das einfach blöd war zum Schmieden. Ja. Ja. Jetzt hat er sich auch eine Viersäulenpresse geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht.
Von der Präzision her ist es halt
ein Traum, ne? Auch von der Langlebigkeit. Und ich meine, ich will jetzt der Presse da vom Jens, du hast ja die vom Jens, oder?
Ja.
Nichts absprechen. Die wird für das Geld eben, wird die wunderbar funktionieren.
Absolut.
Und ihren Job machen.
Für das Geld unschlagbar.
Genau, eben darum geht es ja. Von dem her passt es ja. Aber um wirklich jetzt viel zu machen, ja, das wirst du dann merken, wenn du dann irgendwann mal was anderes hast, das macht dann schon einen Unterschied. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Das ist echt ganz cool, was man da machen kann. Wobei auch meine Presse, ich habe 90 mm Durchmesser Stangen, viermal.
Das ist so krass.
Und selbst diese Presse arbeitet, wenn du auf Druck fährst. Also
ja.
Auch das ist nicht in Stein gemeißelt, auch die arbeitet einfach unter Druck. Und da musst du dann halt auch einfach umgehen können mit. Aber ja, ich habe halt jetzt so Gesenke gefräst, die halt perfekt zueinander gespiegelt sind.
Mhm.
Und da habe ich dann ja diese V-Ausschnitte im Gesenk drin.
Ja.
Und kann dann dementsprechend übers Eck schmieden. Und mein Paket bleibt immer mit 90 Grad Winkeln. Also das wird nie zu einem Parallelogramm oder zu einem Trapez. Das ist eigentlich echt cool.
Und das wird halt bei mir niemals so symmetrisch werden.
Ja, eben.
Das aber ist dann schon da muss tricky. Man halt wieder unterscheiden. So eine Presse, wie du hast, die wird sich halt bei mir niemals bezahlt machen. Und da muss man halt einfach klar sagen, so, ja, das ist vielleicht mehr Hobbybereich und das andere ist halt mehr...
Was schätzt du, was die Presse gekostet hat?
Ich würde mal sagen, was du insgesamt reingesteckt hast, bestimmt 10.000, oder?
Also ich habe die Presse selber, die habe ich für 2,5 gekauft.
Das.
Inklusive Lieferung, die war zum Glück nur eine halbe Stunde von mir entfernt. Absolut unnormal, also normal ist natürlich irgendwas, was du online über Kleinanzeigen kaufst, am anderen Ende von Deutschland. Dann Schläuche, schätze ich mal so 500 Euro. Hydraulikaggregat auch nochmal so 600, 700 Euro. Also ich komme da auf 3,5 vielleicht, sowas. Also das 3,5, 4, das geht voll.
Okay, jetzt musst du aber auch bedenken, dass du dir zum Beispiel Gesenke selber fräsen kannst.
Ja, das ist halt...
das kann ich ja nicht machen.
Ja, aber das könntest du mit bestimmten Freunden oder Kontakten natürlich auch machen. Also jeder hat so seine Späzel, ja, die ja, eine Fräsmaschine haben. Ne? Die musst du dann halt mit Bier bezahlen oder whatever, keine Ahnung. Je nachdem, was bei euch in der Region so am besten geht. Bei uns ist es Bier. Genau.
Ja, heftig.
Na eben, also das ist, das Ding frisst halt Platz. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich habe jetzt aber aus dem Hydraulikaggregat, das ist ja so groß, einfach eine Werkbank gemacht.
Auch gut.
Das heißt, da habe ich ein bisschen platzeffizient gearbeitet. Genau. Jo.
Ja, krass. Ich muss ihn nur kurz. Nice, ne? So Pressentalk auch kurz zwischendrin.
Ja.
Ich hatte tatsächlich heute Morgen so eine Idee beim Arbeiten. Man hat ja immer wieder im Kopf so, keine Ahnung, ich habe ja noch nie einen Compound Grind gemacht oder so oder einen Hollow Grind oder so, keine Ahnung, immer nur Flat Grinds, weil ja, das meine Bandschleife jetzt nicht so wirklich zulassen. Also erstens mal sind die, habe ja nur 12, 20 lange Bänder, also 40 Zoll, weiß gar nicht. Und er hat der Radius Master hat ja nur diese kleine Bandlänge und dann der Pavel auch. Natürlich habe ich den mit, also in der gleichen Bandlänge bestellt und da kannst du jetzt schlecht irgendwelche Aufsätze drauf machen. Also keine, dann eine Radius-Platten wird gehen, aber kein großes Kontaktgrad oder so oder keine Ahnung. Und da habe ich halt auch ewig rumüberlegt und rumprobiert oder im Kopf so rumprobiert, wie würde es gehen mit einem Hologrind und so. Ich habe ja kein großes Kontaktgrad. Und dann ist mir eingefallen, ach so, stimmt, ich kann ja den Radius Master schwenken, ne? Also ich kann ja praktisch einen Hebel ziehen und dann kann ich ja den um das große Antriebsrad rumschwenken, die anderen Antriebsräder. Und das ist praktisch auch so ein Special Eigenschaft von dem Bandschleifer und dann und da die Rollen ja nicht weit auseinander sind, also das ist praktisch ja so ein Dreieck, wo das Band läuft zwischen den drei Rollen, eine Seite ist ja so ein Revolver, wo du verschiedene Rollen einstellen kannst, ist es ja praktisch auch wie so ein Slackbelt, also ohne Platte hinten dran, ne? Mhm. Also der kleine Abstand zwischen den Rollen. Und dann habe ich jetzt auch heute Mittag mal probiert, einen balligen Schliff mit einem Hollow, wie nennt man es im Deutschen?
S-Schliff,
Hohlkehle, keine Ahnung. Ja. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe vorhin auch eine Story gemacht fürs erste Mal. Natürlich ist noch viel dran zu tüfteln, aber der ballige Schliff hat ganz gut funktioniert mit dem Band ohne Platte. Der Hohlschliff hat auch sehr gut funktioniert an dem großen Kontaktgrad. Hat ein bisschen Gefühl gebraucht, um den parallel durchzuziehen von vorne nach hinten, weil ich habe jetzt ja keinen großen Tisch oder so, wo ich das auflegen kann, weil an dem Radiusmaster gibt es noch so kleine Tische. Da gibt es zwar eine Vorrichtung für das große Kontaktgrad, habe ich mal gesehen bei Angele, aber die wollen da irgendwie 340 Euro dafür. Denke ich mir so, nee, Leute, nicht dafür. Und auf jeden Fall hat es aber echt gut funktioniert. Ich bin gespannt. Also nur einseitiger Hohlschliff, aber beidseitig ballig. Mhm. Jetzt mal vorgeschliffen. Vorhin habe ich es noch gehärtet. Jetzt mal gucken, ich tasche mich mal an das Thema ran, weil ich habe ja gar keine Erfahrung mit diesen Schliffen oder Schleifarten, aber es macht schon mal Bock, da sich in andere Gefilde zu begeben und dann sieht man auch mal sein handwerkliches Können, wo man mit der Zeit dazu lernt, ne? Dass man da dann schon eine ruhige Hand hat, das parallel führen kann oder so, was eben natürlich ja das ganze normale Klingenschleifen da in die, spielt einem da in die Karten. Mhm. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt tatsächlich wird und dann performt, weil Tim hat mich ein bisschen angesteckt mit seinem Doppel-Hohlschliff-Messer, wo jemand das Video geschickt hat von der Kartoffel, wie die einfach weggefallen ist.
Ja, das muss ich mal in die Story posten. Das war
ja, muss man in die Story packen. Es ist so crazy. Und dann dachte ich, komm, ey, ich wollte schon so lange mal ausprobieren, ne? Aber ich habe mir immer so ein bisschen gesträubt und dachte, nee, Flatgrind reicht doch und so. Und aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen Varianz reinbringt oder bringt dann ja auch selber weiter, ne, na, mal was anderes auszuprobieren, sich da mal ranzutasten und so.
Aber richtig cool. Also ich hab gerade die Story offen. Gefällt mir richtig gut. Du hast jetzt von beiden Seiten ballig gemacht. Wie dick ist denn das Material an der tiefsten Stelle vom Hohlschliff?
Oh, da habe ich noch nicht nachgemessen.
Ja, eben. Das ist nämlich so ein Punkt, den kann ich dir ans Herz legen. nimm dir irgendwie so eine alte Bügelmessschraube und mess damit den tiefsten Punkt. Ja. Weil das bringt dir ziemlich viel für dein Gefühl. Also du kriegst dann ein bisschen Gefühl, wie dein Hohlschliff aussehen muss, damit du nicht durchschleifst, was ich auch schon bekommen habe. Ja, oder du. Genau. Und dass du nicht zu dick bist. Also ich habe jetzt eins gehabt, da war ich bei 0,4 mm. Boah. Das war schon ein bisschen dünner, aber nach dem Ätzen auch nicht durchgeätzt. Also das war noch genug Material.
Ja, gut.
Ja.
Muss ich mir besorgen, ja.
Machst du, stehst du freistehend oder hast du eine Auflage bei dem S-Grind?
Nö, ist alles freistehend.
Ja, dann ist eh mega gut. Also, das ist, hast du ja gemerkt, das ist schon tricky, da eine gerade Linie hinzubringen.
Das ist schon, also bist du mal, also wenn du mal, der Anfang ist tricky, aber wenn du die mal hast, also wenn du der Hohlschliff mal so steht, mehr oder weniger, dann ist es natürlich easy, den weiter zu schleifen, weil du hast ja praktisch schon eine Führung, mehr oder weniger, das halt nicht nach oben und unten abhauen, das ist klar, aber da mal ein Gefühl dafür kriegen, ist schon auch crazy, ne? Ich meine, es ging ja um nichts, ne? Du machst dir halt nur so kurz so ein Rohling, schleifst dir kurz raus und dann probierst du es halt, aber du bist trotzdem irgendwie aufgeregt, weil du willst es ja, du hast ja da so einen Ehrgeiz, ne? Dass du es ja nicht verkacken willst oder so. Das ist halt so krass, was dein Hirn da eigentlich mit dir macht. Dann denkst du, ja, ist doch eigentlich nur ein Stück Stahl, ne? Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann nicht. Aber du willst es, oder ich bin da eh so jemand, der wo denkt, ja gut, das muss irgendwie gleich perfekt werden, aber das ist eh nie der Fall, ne? Vor allem bei sowas Neuem oder so. Habe ich bei dir voll da auch gemerkt. Da hast du die Vorstellung, dass das erste gleich klappt und dann ist aber V5 und es ist immer noch nicht so gut. Aber ich bin auf jeden Fall für so einen kurzen Test bin ich da sehr positiv überrascht, ja. Jetzt mal gucken, wie gesagt, das ballige Schleifen ist auch nochmal so ein Thema, wo ich mich rantaschen muss. Es hat auf jeden Fall beim Harten kaum Verzug gehabt, was auch gar nicht schlecht war, weil ich dachte auch, oh je, mit der Hohlkehle und so.
Das ist vom Herzen schon hohlgeschliffen.
Ah, lol.
Ja, ja.
Ja. Das ist ein wilder Twist.
Ja.
das ist dann ziemlich, congrats, dass es gerade geblieben ist.
Echt? Alter, wenn du wüsstest, wie sich das bei mir schon beim Schleifen verzogen hat.
Das ist manchmal echt wild, ja.
Ja.
Ja gut, ey, du nimmst da so viel Material raus und Spannungen und so und
ja. Da
geht da die Spannung weg und da geht eine dazu und so, aber ich dachte, ja, no risk, no fun, ne? Also es ist ja wahrscheinlich noch so genug Material drauf, dass es relativ gerade ist. Ein bisschen musste ich richten, aber es hat nur so eine leichte Biegung gemacht, wie du meinen normalen Harten auch hattest, ne?
Ja.
Die Klinge, also die Schneide unten ist relativ gerade, also sehr gerade geblieben. Die hat jetzt auch keine Welle geworfen oder so, da war ich auch sehr überrascht, aber naja, vielleicht war es ja nur ein Zufall. Jetzt, wenn ich das nächste Mal mache, habe ich wahrscheinlich eine komplette Banane oder so, ne? Aber wir schauen mal. Aber ja, das.
Hast du vor, die Klinge dann noch fertig zu machen?
Ja, schon.
Bandfinish oder Handsanding?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wie ist denn deine Meinung, Olaf? Du machst doch auch viel Handsanding.
Ja.
Wie ist denn deine Meinung so zum Thema Performance mit Food Release und Handsanding?
Habe ich mich jetzt nicht viel beschäftigt mit, muss ich gestehen. Ist definitiv noch ein Thema, wo ich aufholen muss. Ich finde, dadurch, dass du ja einen ziehenden Schnitt hast im Normalfall, ist es eigentlich auch besser von der Reibung her der Klinge, wenn du ein Handsanding hast, habe ich so gemerkt, gerade bei Gemüse mit hohem Wasseranteil, weil es einfach deutlich besser flutscht, als wenn du einen relativ groben, aber gebürsteten Maschinenfinish drauf hast.
Also, macht mega Sinn.
Also sehe ich jetzt so. Das habe ich ein bisschen gemerkt, aber ob das jetzt wirklich so viel ausmacht, dass man es merkt, auch in der Praxis,
Ich habe dann eher das gehört, dass die Leute sagen, ja, durchs Handsanding ist ja die Oberfläche wieder so glatt, dass es dann wieder eher kleben bleibt. Das schmeckt gut. Aber,
ja,
ich war ja jetzt auch nie so richtig in diesem Food-Release-Game drin.
Ja,
ich habe es jetzt halt einmal probiert und dieser Doppelhohlschiff ist wirklich geisteskrank. Aber sonst habe ich halt auch noch nicht wirklich Erfahrung damit.
Ja, also ich glaube, wenn du einen ordentlichen Hohlschliff oder einen aggressiven Hohlschliff hast, der wirklich tief reingeht, dann hast du dann perfekten Food Release. Also schätze ich, da gibt es ja auch viele Experten in der Szene, die würden da jetzt vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen können. Aber das wäre jetzt meine Einschätzung. Was hast denn du für einen Radius ungefähr, Ben, auf deinem? Ui.
Warte, ich google. Radius.
Weil
was das große Kontaktgrad hat.
Tim, du hast ja einen doppelten Hohlschliff einseitig gemacht, gell? Wie beim also wie von Beidinger. Was hast du da für einen Radius gehabt?
Ich habe für den großen Schliff 25er Rad, also 25 cm. Und für den kleinen, lass mich nicht lügen, ich glaube 32 mm, also 3,2 cm.
So ein kleines Rad.
Ja.
Ah, lol, okay, ja. Das ist schon sehr klein.
Ja, aber der untere ist ja auch wirklich, der ist ja nur so ganz schmal eigentlich, der untere Schliff.
Ja. Ja, stimmt.
Also bei mir ist es ein 203 Durchmesser, also 100er Radius. 100 mm.
Okay. Ja. Interessant.
Ja, ich würde wahrscheinlich schon Handsanding drauf machen.
Dann kann ich dir einen Tipp geben. Und zwar der Anfang von deinem S-Grind, griffseitig. Lass den so langsam reinlaufen. Weil deiner fängt so abrupt an und läuft dann zur Spitze aus, was an sich cool ist und auch schön ausschaut, aber zum Handsenden Katastrophe ist. Du kommst nämlich nicht in die Ecke rein. Am Anfang. Ich mache S-Grinds mit so einem Gummi, auf dem ich einen Radius drauf habe, der ungefähr so meinem entspricht, den ich da drin habe, und dann halt mein Schleifpapier drüber spannen. Dann kommst du ziemlich gut in diese Rundung dann rein. Das wäre so mein Tipp. Kannst probieren, den noch so ein bisschen rauslaufen zu lassen. Muss nicht viel sein, aber wenn er jetzt so über 2-3 Millimeter rausläuft, das bringt dir viel, weil dann kannst du da so reinwippen.
Okay, ja, verstehe. Muss ich mal ausprobieren.
Ich habe das exakte Gegenteil gemacht. Ich wollte von vornherein auch nur Bandfinish drauf machen. Ja. Aber ich habe einen richtigen Hardcut.
Okay.
Also ja, richtige Kante schon drin.
Schaut auch an sich richtig cool aus. Also verstehe mich da nicht falsch. Es ist halt nur scheiße zu schleifen.
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, es ist auch auf dem Bandschleifer scheiße, sowas zu schleifen. Gerade wenn du viel wechselst zwischen Keramikbändern, dann Trisects, dann Fließband oder so, da ist die Kante auch immer anders vom Winkel her. Und dann kommst du mit dem Fließband, kommst du in die Kante auch nicht richtig rein. Da musst du die auch wieder irgendwie weich waschen.
Ja, eben. Das sind so die Tricks und die Kniffs.
Ja.
Um sich da ein bisschen das Leben leichter zu machen.
Ja, ey, das sind wirklich die ganzen Feinheiten. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Ansonsten, haben wir eine gute Stunde.
Ja.
geht immer schnell, ne? Wenn man dann von einem Thema ins andere kommt und so.
Das unterschätzt man ein bisschen.
Es ist immer wieder sehr verrückt. Ich hatte jetzt, genau, das, die eine Sache wollte ich noch sagen, oder ich fand es immer wieder, naja, interessant, ne? Wie manchmal so Sachen passieren. Ich habe jetzt auch eine Bestellung gehabt, gestern Morgen, im Online-Shop, und jemand hat mir schon vorher auf Instagram geschrieben, ob der Toe-Pincher auch in die Coffee-Nail schief passt, und ich so, hä, ja, keine Ahnung. Also ohne Grund, ne? Und ich so dachte, hat er jetzt irgendwas auf eBay gekauft oder so? Ich so, ja, eigentlich schon. Und dann Montagmorgen habe ich so eine Bestellung reingekriegt mit so ein Toe-Pincher und so eine Schieß dazu. Und ich habe die irgendwann so angepasst, dass beide Modelle reinpassen. Von dem her war es eigentlich kein Problem, gell? Und ich so, okay, hab so geschrieben, alles klar, waschst du? Ja, ja. Und ich so, ja, gib mir ein paar Tage, um die Lederhülle fertig zu machen, weil die mache ich immer auf Bestellung, die habe ich jetzt irgendwie nicht rumliegen. Und dann schicke ich dir alles und ja, okay, alles klar, kein Problem. Und dann war das so witzig, dann bin ich heute Morgen aufgestanden, war im Bad, gucke ich so Instagram rein und dann hat der Kunde mir geschrieben mit so Bildern von einer Lederhülle mit so einem normalen Clip, und ich habe ja so einen Ulzi-Clip an meiner Lederhülle, was ich ganz geil finde, weil dann ist halt die Hülle fest an der Hose und du kannst das Messer rausziehen, ohne dass du die Hülle mit rausziehst, ne? Okay. Vor allem am Anfang ist es halt immer nervig, weil wenn das Leder noch relativ stramm ist und so, dann ist das alles miteinander ein bisschen fester verbunden, und da hat er mir so ein Bild geschickt mit einem normalen Clip an so einer Lederhülle, und dann hat er gemeint, ob das auch geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, ist ja berechtigt die Frage, ne? Man kann ja mal fragen, weil das ja eh dann gemacht wird, aber ich habe ja eigentlich auch schon mein System und die Preise danach ausgelegt. Ne? Wenn ich da jetzt nochmal mir einen Aufwand mache, so einen Clip, nach so einem Clip schau, mit dem besorg, dann nochmal extra einen Pattern mache, um den zu vernähen, dann komme ich ja mit dem Preis nicht hin. Ne? Also, was machst du jetzt? Sagst du, okay, kostet aber, keine Ahnung, nochmal 100 Euro mehr oder so? Oder sage ich einfach, nee, ich mache die nur mit einem Ulti-Clip? Und habe ich gesagt, ich mache die nur mit einem Ulti-Clip. Und dann kam zurück, okay, ist okay, alles klar.
Ja, manchmal schon, muss man da klare Grenzen ziehen.
Ja, ist echt so, gell? Da denkt man sich, ah oh ja, aber Kundenservice, und so denkst du, ach, scheiß drauf, ist ja auch meine Zeit, wo da drauf geht. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, da jetzt irgendwie nach einem Clip zu suchen, und dann sind die da noch anders verarbeitet oder muss die dann anders vernieten noch und so extra, und nee, deswegen nehme ich den Ulti-Clip, den kannst du einfach ranschrauben und gut ist, da musst du keine Niete setzen und den ich noch extra einnähen oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber das ist immer witzig, was dann immer so Konversationen entstehen. Und vorhin habe ich eine E-Mail bekommen. Ich habe mal so einen Spreadshop aufgemacht bei Spreadshirt, wo du dann dein eigenes Design hochladen kannst und dann so T-Shirts zum Verkauf reinstellen kannst. Und das habe ich irgendwie mal vor einem Jahr oder wenn nicht länger gemacht und habe den halt so laufen, und der Link ist, glaube ich, auf meiner Insta-Page oder so, keine Ahnung. Und heute kam eine E-Mail, dass sich einer so ein T-Shirt bestellt hat. Da denke ich mir so, hä? Das ist ja so random einfach, ne? Und dann kriege ich, glaube ich, pro T-Shirt kriege ich 5,50 Euro als
Provision.
Als Provision, genau. Aber das ist dann so witzig, ne? Dass dann jemand auf meine Instagram-Seite geht, dann den Link aufmacht und sich dann ein T-Shirt bestellt. Zu dem, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Design ist. Ich muss das mal abchecken. Aber da wirst du immer dran erinnern, so, oh stimmt, das habe ich ja auch noch laufen. Das ist immer sehr interessant, ja.
Ja, hast halt eine gewisse Fangemeinde.
Ja, anscheinend schon.
Das ist cool.
Anscheinend schon, ja.
Ja. Du, Ben, wie schaut denn das jetzt aus mit Deutscher Messermacher-Gilde?
Ja, ich bin, ich habe den Antrag ausgefüllt, habe alle drei Unterschriften. Mhm. Und bin jetzt mal gespannt auf die Generalversammlung in Solingen, was da so passiert.
Ja, ja, cool.
Ja. Also, ja, mal gucken, ey. Ganz easy an das Thema reingehen. Ich habe es mit dem Tim ab und zu auch drüber. Und ich weiß ich nicht, Solingen generell wird alles neu dieses Jahr. Dann diese Versammlung. Ich bin gespannt, was die Sache so bringt, ne? Sag mal so.
Ja, du weißt halt jetzt noch nicht viel, gell, was da auf dich zukommt. Nee. Aber sicherlich interessant, ja.
Schauen wir mal. Genau. Da sind wir gespannt, ja.
Und bei dir, Tim, wann trittst du der DMG bei?
Ja, ich wäre dann bei der nächsten Vollversammlung Vollmitglied.
Ach so, okay.
Ja,
das habe
ja
ich gleich mitbekommen. Okay.
Ja, ja.
Das ist aber schon auch länger her, glaube ich, gell? Knife?
Ja, auf, ja, auf der letzten Knife, ja.
24.
Ja, vorletztes Jahr dann, ja.
Ja, ist schon ewig her, ja.
Ah, okay, ja, cool.
Aber das ist exakt das Thema, wie ich auf das vorhin zu sprechen gekommen bin, mit der Thematik, macht man jetzt halt High-End-Sachen?
Ja.
Weil man in Anführungsstrichen? Oder kann man noch weiter auch eine Budgetlinie fahren, die halt nicht auf diesem Niveau ist? Weil wenn du dir halt, also viele Leute da bei der DMG, also das mittlerweile ist das ja auch alles im Wandel, aber ich sag mal so, diese alten Hasen, die da sind, da gibt's halt nur absolute Perfektion. Aber dementsprechend kosten halt auch die Sachen und dementsprechend sind es halt auch Sammlerstücke und das ist halt nicht mein Geschäftsmodell so gesehen, ne?
Ja, nee. Nein, also ich habe, also ich weiß, was du meinst. Die fordern Perfektion oder zumindest den Ansatz der Perfektion, also dass du es jetzt noch nicht herstellen kannst mit deinem Alter oder deiner Erfahrung, das ist so eine Sache, aber es kann ja kommen. Aber ich habe jetzt auch schon Messer von älteren Hasen aus der DMG gesehen, die auch nicht zu 100% perfekt waren. Da waren auch teilweise grobe Schnitzer drin, wo ich mich auch gewundert habe, wie kann das sein? Deswegen, also ich, ja, ist es so ein heiß diskutiertes Thema da in der DMG oder ja, weiß nicht, weil du draufgekommen bist?
Nö, das ist jetzt nur so was ich mich immer frage, ob das halt, ob eine Messermachervereinigung generell, ich meine, da kannst du ja auch einfach synonym für zum Beispiel die ABS oder so sprechen, ob sowas meinem Geschäftsmodell sozusagen entspricht. Weil, keine Ahnung, bei der ABS, wenn du dahin gehst, Richtung Mastersmith oder so, dann siehst du ja auch die ganzen Freaks mit Mosaik und sonst was.
Ja, klar. Ja, ich glaube, dass da in der DMG jetzt auch viel passieren wird, weil in der DMG ja nicht wirklich viele schmieden. Da machen halt viele Stock-Removal, also gerade bei den alten Hasen, oder? Ist mir jetzt so aufgefallen. Das heißt, da wird sich jetzt, denke ich, was tun, wenn da mehr Junge reinkommen, die dann halt auch was schmieden. Ja, das ist...
Da so wird es wahrscheinlich eh viel tun mit diesem Generationenwechsel, kann ich mir vorstellen.
Ja, das wird halt eine ganz andere Herangehensweise sein, wahrscheinlich an Messer. Klar, ich glaube, ja, Qualität hat halt einmal was mit Erfahrung zu tun, aber halt auch was mit Herangehensweise. Und wenn du da halt, es gibt halt Messermacher, die machen halt seit 20 Jahren, die haben sich seit 20 Jahren nicht weiter bewegt gefühlt.
Mhm.
Ja, also die machen gute Messer und alles, da will ich gar nichts absprechen, aber die haben halt jetzt nicht so die Herangehensweise, sich zu steigern, sondern die
keine Innovation halt.
Ja, genau. Die bewegen sich auf einem Level, was voll okay ist und die sind zufrieden damit, was ja auch echt, wenn du zufrieden bist mit dem, was du tust und deine Kunden zufrieden sind, das machst du ja alles richtig. Aber die streben dann nicht nach dem Extremen, nach dem Perfekten, nach dem weitermachen. Ja, das ist halt, ja. Ich verstehe, was du meinst. Das kommt immer darauf an, was man dann halt, ja, als Ziel hat, letzten Endes, ne?
Genau. Ja, richtig. Ja.
Aber du kannst ja hier auch zum Beispiel so Nils Busch, hier Drei Falken ist auch dabei, aus Österreich. Ich glaube, Philipp, wie heißt er? FP Knives.
Mhm.
Der war auch Anwärter. Ich weiß nicht, ob wer das durchgezogen hat. Auf jeden Fall hat er einen Tisch gehabt. 24 unten. Aber das ist schon auch Leute, die wo dann auch einen neuen Schwung mit reinbringen. Ne? Und das ist halt dann auch nur immer so eine Sache, wie man das dann alles handhabt mit der Olga und gibt es dann irgendwann ein Instagram-Profil. Ich habe ja schon mit dem Steigerwald geredet, die haben ja da schon irgendwie so einen Mann dafür, dass es dann auch mal alles mehr, ein bisschen mehr Social-Media-mäßig aufgezogen wird.
Bisschen moderner.
Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall immer eine spannende Sache. Auch finde ich dann immer interessant, wenn man dann in Olching ist und die beiden Welten ein bisschen aufeinandertreffen und so. Das ist auch mal ganz witzig.
Ja. Apropos Olching, plant ihr dieses Jahr wieder zu kommen?
Also kommen.
Hast du ein Datum
ja.
für
mich? Was? Ein Datum?
Ja.
Moment, ja, habe ich direkt da. Das ist 2 Wochen vor der Knife Show. Das ist am 10.11. Oktober.
Achso, die Frühjahrsausstellung.
Also ein absolut, na, also die für die Frühjahrsausstellung.
Ach nee, die Knife ist aber im Mai dieses Jahr.
Ja, vor der Knife Show.
Knife Show.
Achso, Knife Show, Entschuldigung.
Von Martin. Ja, so. Ja, ja. Also die Olchinger Messertage, 10.11. Oktober.
10.11.
Oktober. Das muss für alle Messerfreaks.
Ja,
ja, stimmt schon.
Da steht bei mir leider geil, schon ein Kurs drin.
Ja, gleich verschieben, juckt. Die kommen auch mal anders.
Wann ist denn die Frühjahrsausstellung?
Die Frühjahrsausstellung, die ist.
Bist du doch auch dabei wahrscheinlich?
Ja, da bin ich auch dabei, am 25. April.
Ja, da wäre zum Beispiel noch frei. Da bin ich auch den 2 Tage vorher auf einer Hochzeit. Also, wenn, dann wird es nur der Sonntag.
Ja, Sonntag ist ja nicht. Das ist ja ein Tag.
Ach so, der ist nur ein Tag.
Ja, genau.
Dann wird es eher Nachmittag.
Ich werde dich erwarten. Na, cool.
Ja, das ist bei mir auch gerade im, ich glaube, eine Woche vor meiner ersten Messe dieses Jahr, 25. April. Mhm. Schauen wir mal. Aber ja, ey, Olching ist ja nicht weit weg. Da wollen wir schon mal vorbeischauen.
Ja, von dir eh, ja.
Ja, von mir eh.
Jo.
Ja, stimmt.
Das ist gut.
Ja, schauen wir mal. Ja,
cool.
Ey, Olaf, vielen Dank fürs dabei sein.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich denke, wir haben so ein paar Themen gehabt, die uns alle ein bisschen betreffen und ja.
Ja. Ja, ich denke auch.
Und beschäftigen. Genau. Na cool, freut ja, mich auf jeden stimmt. Fall. Richtig coole Runde mit euch.
Und ey, wenn du willst, kannst du noch in der Aftershow dranbleiben. Da redet man dann noch ein bisschen, was uns so neben Messermachen beschäftigt. Aber auch oft rutscht man da auch wieder rein, weil Tim irgendwas vergessen hat oder ich.
Ja,
keine
voll,
Ahnung.
Voll gern.
Das kannst du ja auch noch so 15, 20 Minuten. Ich habe ein neues Thema, wo ich reingerutscht bin die letzten Tage. Da hat mich die Sucht gepackt, aber dazu mehr in der Aftershow, damit auch die Leute hier Patreon abonnieren für 2 Euro im Monat.
Komm, gerne machen da draußen. 2 Euro im Monat, komm rüber da.
Ab, ja, so, es ist echt da. So. So. Auf jeden Fall, da kriegst du nicht mal mehr Zigaretten dafür. Das ist gar nichts.
Gut so.
Ja. Nee, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Link ist in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das machen auf Spotify oder auf Apple Podcasts, iTunes sage ich. Das ist ja ganz, ganz lange her.
Ja.
Auf Apple Podcasts und ja.
Aber bitte nicht schlecht bewerten, nur weil ich dabei war. Also Jungs, die machen hier einen guten Job. Ja, also.
Ja. Wir versuchen es zumindest, ne? Wir versuchen es zumindest. Aber hey, genau, macht es. Schaut da mal rein. Ansonsten vielen Dank für den Support. Freut uns immer, wenn wir Leute treffen auf irgendwelchen Shows, die uns drauf ansprechen und so. Das ist immer wieder cool. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut, Jungs.
Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.